Herzlich willkommen zum Podcast von Im Herzen Hund. Ich bin Nadine Weisheimer und ich bin Hundetrainerin. Ich habe eine Hundeschule vor Ort in Mönchengladbach und schreibe einen Blog und habe eben auch diesen Podcast gestartet, wo die erste Staffel sich mit Hundegeschichten beschäftigt. Also ich lade hier Menschen ein, die die Geschichten ihrer Hunde und von sich selbst erzählen und die ganz häufig mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen hatten. Und für mich steht im Mittelpunkt, dass man als Zuhörer einen Einblick in einen positiven und fairen Weg bekommt. Ja, wie diese Menschen damit umgegangen sind, wie die Hunde sich entwickelt haben. Und dadurch möchte ich einfach ja, die Möglichkeit geben, dass man neuen Mut gewinnt, dass man vielleicht in Situationen, wo man sich hilflos oder auswegslos fühlt, dann nochmal neue Impulse bekommt von Menschen, die diesen Weg schon gegangen sind. Heute haben wir einen Gast, der ein bisschen in eine andere Richtung geht. Es ist auch eine Hundegeschichte, aber ja, ein bisschen anders als die anderen Folgen bis jetzt. Und ich bin schon ganz gespannt, wie ihr die Folge findet. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir im Anschluss dazu Feedback gibt, ob euch das gefällt, diese Art der Hundegeschichte oder diese Art des Gesprächs auch. Und ob ihr gerne mehr davon hören wolltet. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, da einmal von euch Rückmeldung zu bekommen, wie euch das gefallen hat. Ja, und dann würde ich sagen, spanne ich euch nicht länger auf die Folter und wir legen los mit der heutigen Folge. Los geht's! Annegret, herzlich willkommen zum Im Herzen Hund Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier dabei bist. Wir kennen uns ja schon länger und die Idee, dich einzuladen, die ist bei mir ehrlich gesagt über mehrere Wochen gereift, weil ich ja auch deinen Facebook-Kanal verfolge und es immer wieder total spannend finde, was du mit deinen Hunden Besonderes machst. Und darum soll es heute ein bisschen gehen. Vielleicht stellst du dich für alle, die dich noch nicht kennen, einmal kurz vor.
Ja, gerne. Danke erstmal für die Einladung. Also genau, ich bin die Annegret und ich bin vom Beruf her Biologin und arbeite in der Naturschutzforschung und habe 3 Hunde mittlerweile zu Hause, die ich eben für meinen Beruf auch immer mit einsetze. Das sind ausgebildete Artenspürhunde und genau, wir kennen uns schon seit meinem allerersten Artenspürhund.
Vielleicht magst du einmal kurz erklären, was ein Artenspürhund eigentlich macht. Weil einige kennen bestimmt Drogenspürhund oder ja auch einen Spurensuchhund aus dem jagdlichen Bereich. Aber Artenspürhund, ich glaube, das ist auch was für viele jetzt ein neuer Begriff ist.
Ja, das stimmt. In Deutschland ist das noch nicht ganz so verbreitet. Also eigentlich ist es wirklich vergleichbar mit einem Drogenspürhund oder einem Sprengstoffspürhund. Das heißt also, der Hund ist in der Regel unterwegs mit mir und sucht gezielt nach bestimmten Arten, für die ich mich eben interessiere durch meinen Job. Und das heißt, er muss zum Beispiel bestimmte Arten aufspüren oder auch bestimmte Spuren von Arten. Also das ist dann häufig Losungen oder Haare oder so. Und muss die anzeigen. Das heißt also, er muss sich zum Beispiel davor setzen oder daneben legen. Das kann man unterschiedlich trainieren. Und darf natürlich nicht in Kontakt mit dem Ziel kommen, also nicht mit dem Tier, nicht mit der Losung. Und genau, so findet man die Sachen viel einfacher und viel besser. Ich könnte die alleine niemals so genau finden. Und dann kann ich mir eben Daten dazu aufnehmen. Ich kann Losung einsammeln oder Haarbüschel einsammeln für Genetik oder eben die Tiere vermessen, wenn ich sie finde. Und da gibt es eigentlich ein ganz breites Spektrum an Anwendungen, die da möglich sind.
Und warum ist das so wichtig? Also diese Arten überhaupt so zu monitoren oder die zu finden, die Losung und so weiter?
Es geht im Prinzip immer darum, dass wir ja das Problem haben, dass viele Arten am Aussterben sind oder zumindest stark bedroht. Und daran sind wir ja auch nicht ganz unschuldig. Häufig haben wir Lebensräume zerstört oder zerschnitten zumindest. Dann haben wir noch das Problem, dass sich das Klima ändert. Wir haben ziemlich viele Verschmutzungen in der Umwelt. Und all das bedroht eben unsere Tiere. Und herauszufinden, welche Bedrohungen es gibt und wie die Tiere damit klarkommen, wie sie darauf reagieren, muss ich die Tiere finden oder zumindest genügend Daten über die Tiere zusammentragen. Und da ist eben das größte Problem. Wenn ich jetzt große Tiere habe, dann kann ich die meistens relativ einfach finden. Oder wenn ich große Landschaften überprüfe, dann kann ich heutzutage ganz, ganz viel mit Satellitenüberwachung machen. Es gibt ganz tolle moderne Technik, mit der man wirklich viele Sachen aufzeichnen kann heutzutage. Aber die hat eben ihre Grenzen und das ist meistens dann, wenn die Tiere sehr klein sind, sehr versteckt leben, nachtaktiv sind. Und dann liegt es in der Regel an uns, dass wir selber rausgehen und schauen, wo sind die Tiere, wo verstecken die sich oder wo haben sie zum Beispiel ihre Losung hinterlassen. Und das ist einfach extrem aufwendig. Und um diese Tiere halt besser zu finden und auch damit bessere Daten zu bekommen und besser sagen zu können, ob die Tiere denn überhaupt gefährdet sind und wenn ja, was wir da machen können, dafür helfen uns dann die Artenspürhunde.
Ja, das ist ja wirklich eine super interessante und spannende Sache, weil ich glaube, als Normalmensch denkt man da gar nicht so drüber nach. Und als ich zum ersten Mal mit dir wirklich im Feld war, das war ja letztes Jahr, wo ich auch mit dem Sammy, deinem Border Collie, und dem Bagheera, deinem Cattle Dog Mix, so ein bisschen mitgelaufen bin, da war ich echt mega beeindruckt, wie die da durch dieses Waldgebiet gelaufen sind und quasi ganz systematisch nach diesen Spuren gesucht haben. Was ja, also die Idee, dass ein Hund so natürliche Spuren findet, ist ja eigentlich jetzt nicht weit hergeholt, weil das machen die ja auch, wenn die jagen oder so, dann, ja, wir stellen uns das immer vor, das ist so schwer für den Hund, aber ich glaube, so schwer ist es gar nicht, weil es, was heißt schwer, aber es ist schon, ja, was der Hund von Natur aus auch macht und was er auch cool findet, oder?
Ich denke auch, das ist das Natürlichste, was der Hund am ganzen Tag macht. Das sind ja Makrosmatiker, also Tiere, die hauptsächlich mit der Nase auch ihre Umgebung wahrnehmen. Und natürlich mit jedem Hund, mit dem ich spazieren gehe, der scannt nebenbei die Umgebung. Wenn der reden könnte, würde der mir sagen, da war der Rüde, da war der Peter wieder, der hat dort gepullert und die Marieke, die ist gerade läufisch und was weiß ich. Genau. Und das ist natürlich nur noch ein kleiner Schritt dann zu sagen, es gibt auch andere Tiere, für die man sich interessieren kann. Und jeder, der einen passionierten Jäger zu Hause hat, der weiß, dass der Hund sich auch während des Spaziergangs für andere Tiere interessiert. Hm. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch, in Anführungsstrichen natürlich, weil das natürlich der größte Part der Arbeit ist, dem Hund klar machen, für welche Art ich mich interessiere und was konkret der Hund mir im Prinzip suchen soll. Aber dass er das kann, das ist eigentlich das Natürlichste der Welt für ihn, ja.
Ja, das finde ich so schön, wenn man so diese natürlichen Bedürfnisse aufgreift und die dann so nutzt, dass der Hund eben auch was macht, was ihm richtig viel Spaß macht. Apropos Spaß, dein erster Artenspürhund, der Bagheera, vielleicht magst du uns ein bisschen was über den erzählen, weil über den haben wir ja uns ja auch kennengelernt.
Mhm, genau. Ja, den habe ich tatsächlich gezielt auch schon als potenziellen Artenspürhund mir angeschafft, wenn man das so sagen möchte. Damals ging es darum, dass wir ein Projekt hatten, wo wir Fischotter gesucht haben und zwar speziell die Fischotter-Losung, weil den Fischotter selber, den kriegt man eigentlich nie zu Gesicht, wenn man nicht sich wirklich gezielt mal auf die Lauer legt und dann mal ein Tier beobachten kann. Aber von einem Tier komme ich auch nicht so viele Ergebnisse. Jedenfalls mussten wir als Studenten damals selber die Losung suchen und als wenn das nicht schon schlimm genug gewesen wäre, haben wir am Ende genetisch rausgefunden, dass ungefähr ein Drittel aller Proben, die wir gesammelt haben, aber auch die Experten gesammelt haben, die das im Prinzip schon Jahre machen, dass das gar kein Fischotter war. Und nach einer Feldsaison habe ich gesagt, also Leute, das muss doch besser gehen. Das muss hier eine bessere Lösung dafür geben, das Ganze effektiver und auch günstiger will ich gar nicht sagen, weil es natürlich dann mit dem Hund findet man nur unter Umständen mehr, aber die Kosten sinnvoller eingesetzt, wirklich für die Art, die mich interessieren, um das irgendwie umzusetzen. Und dann ist eigentlich relativ schnell die Idee geboren, dass man dafür einen Hund trainieren konnte. Und naja, ein bisschen hin und her gesucht im Internet, ein bisschen ist gut. Also 2 Jahre habe ich mich damit beschäftigt, wie man sowas angeht. Und die Idee wurde immer größer und der Wunsch immer stärker, mich damit näher zu beschäftigen. Dann war ich zwischendurch ein halbes Jahr in Australien gewesen und habe mir dort angeschaut, was für Rassen dort unglaublich tolle Jobs machen. Und schon war ich auf dem Cattle Dog. Und habe mir dann natürlich in den Kopf gesetzt, also so ein Cattle Dog, das wäre schon mal was Cooles. Und dann kam noch dazu, dass ausgerechnet in den USA wo die Methode mit Artenspürhunden seit Jahrzehnten verbreitet ist und wirklich relativ etabliert ist auch, dass sie tatsächlich viele Kettle Dogs einsetzen. Und was liegt näher, als zu schauen, ob denn irgendwo ein Kettle Dog im Prinzip rumsteht, sagen wir mal so, den man für sowas trainieren könnte. Und nun gibt es praktischerweise ja verschiedene Tierschutzorganisationen, bei denen man sich tatsächlich informieren kann. Und da gab es damals den Verein Australian Kettle Dog in Not. Das ist also ein Tierschutzverein, der sich speziell mit der Rasse Australian Kettle Dog beschäftigt, der Tiere aufnimmt und an Pflegestellen vermittelt, die eben problematisch sind, die unter Umständen als Familienhund nicht so gut geeignet sind. Und da war eben damals der kleine Bagheera dabei. So klein war er eigentlich gar nicht mehr, der war schon 3 Jahre alt, aber der war eben so ein typisches Exemplar eines nicht ausgelasteten Hütehundes. Also so wie wir das herausgefunden haben, hat er die ersten 3 Jahre seines Lebens in einem Garten gelebt und eigentlich nicht viel kennengelernt, war entsprechend auch mit seinem Temperament, also völlig über dem Durchschnitt, war wahrscheinlich auch für einen Familienhund, ich glaube, als Familienhund hätte er eine schlechte Karriere gehabt. Mhm. Aber eine unglaubliche Arbeitsmotivation gehabt. Unglaublich sofort auf Menschen fixiert und dem Willen, mit dem Menschen etwas zu machen. Und den habe ich mir im Prinzip dann angeschaut damals bei einer Person, mit der ich heute auch gut befreundet bin und habe gesagt, der Hund wird's. Der hat sich mit meinem damaligen Hund auch sehr super vertragen. Mein damaliger Hund wäre allerdings zu alt und auch nicht motiviert genug gewesen, um solche Arbeiten wirklich zu machen. Und passte alles, nehme ich mit. Und damit hatte ich ein ziemlich großes Bündel Arbeit am Hals.
Ja, weil er eben nicht so viel kennengelernt hat und damit natürlich auch für ihn, ja, er eine schwierige Ausgangsposition hatte, ne?
Genau. Deswegen, also ein Familienhund wäre er wahrscheinlich nicht so einfach geworden, nur bei jemandem, der sich wirklich mit der Rasse gut auskennt, genau.
Mhm. Wie ging es dann weiter? Du hast ihn aufgenommen, mit dem Hintergrund schon, ich will ihn mal für diesen Arbeitseinsatz einsetzen. Der Kettle Dog ist ja ein Hütehund und jetzt so rein von der Überlegung her, Hütehunde sind ja, die haben natürlich wie alle Hunde eine super gute Nase, aber sind natürlich keine Nasenspezialisten. Ne? Die sind einfach für andere Zwecke eher selektiert und trotzdem hast du dich für den Hütehund entschieden, wahrscheinlich, weil die Kooperationsbereitschaft bei dieser Aufgabe auch eine wirklich elementare Rolle spielt. Hat der Bagheera denn von Anfang an diese Eigenschaften dann auch so in sich vereint, wie du dir es gewünscht hast? Oder wie war das?
Also die Kooperationseigenschaften hat er definitiv vom ersten Tag an gezeigt. Also das ist ein Hund, bei dem stimmt die Chemie und dann hat er im Prinzip ist er sofort loyal zu seinem Besitzer. Wenn die Chemie nicht stimmt, dann wahrscheinlich auch so gar nicht. Das denke ich mir. Aber wenn die Chemie stimmt, dann ist das im Prinzip sofort und man kann eigentlich ja loslegen mit Training. Ganz so einfach war das bei uns tatsächlich nicht. Man gibt dem Hund ja ein bisschen Zeit, um sich mal zu finden und in der neuen Umgebung anzukommen. Und als das nun geschehen war, hat sich herausgestellt, dass mein Hund tatsächlich alles jagte, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Wobei Jagen in dem Fall das typische Hüten war von einem Kettle Dog, also von hinten in die Hacke zwicken. Mhm. Und das macht sich natürlich für Fahrradfahrer und Jogger jetzt nicht unbedingt gut. Das heißt, wir hatten da erstmal eine ziemlich große Baustelle. Und haben eigentlich nicht sofort wirklich mit dem Spürhundetraining angefangen. Und im Nachhinein betrachtet weiß ich auch gar nicht so richtig, warum. Weil wir haben dann ein halbes Jahr später oder so haben wir tatsächlich angefangen. Und sobald dieser Hund eine Aufgabe hatte, war das ein ganz anderer Hund. Mhm. Klar haben wir vorher ganz viel geübt. Also diese Impulskontrolle, die hat man mit so einem kooperativen Hund tatsächlich in 2-3 Monaten komplett wegtrainiert. Also auf die Impulskontrolle natürlich auftrainiert und dieses Verhalten, dass man einem Jogger hinterherrennen könnte, wegtrainiert. Also das geht unglaublich schnell. Trotzdem ist dieser Hund ja erstmal gestresst von verschiedenen Reizen. Und sobald dieser Hund eine Arbeit hatte, war das, wie gesagt, ein völlig anderer Hund. Ja, und warum jetzt ein Kettle Dog vielleicht noch, um auf deine erste Frage zu kommen, oder ein Hütehund? Es geht eben genau darum. Es geht darum, mit diesem Hund eine längere Aufgabe zu bewältigen. Und ein zweiter Punkt ist auch, warum sollte ich einen Hund, der speziell für das Nachstellen von Wild gezüchtet ist, dafür trainieren wollen, etwas anderes zu suchen? Also was hat der Hund davon, der in seinem Blut hat, einer Rehspur zu folgen, wenn ich dem abtrainiere, einer Rehspur zu folgen und dafür irgendwelche versteckten Molche oder Fischotter zu finden? Er wird sich unter Umständen zumindest immer wieder für das Reh entscheiden. Mhm. Es gibt natürlich, wenn ich damit gut klarkomme und zu meinem Hund ein unglaublich gutes Verhältnis habe, kann ich das sicherlich auch trainieren und das will ich gar nicht abstreiten. Aber warum soll ich mir die zusätzliche Arbeit machen?
Ja. Ja, ich meine, es gibt ja auch Jagdhunderassen, wie zum Beispiel einen Retriever oder so, verschiedene Retriever, die jetzt nicht unbedingt auf das Verfolgen von Wild spezialisiert sind, zumindest lebendes Wild, und die eine sehr hohe Kooperationsbereitschaft haben und meistens ja auch, also gerade die Labradore sind ja für die Arbeit nach dem Schuss gezüchtet, das heißt, die müssen sich auch sehr gut kontrollieren können, weil die müssen ja theoretisch die ganze Zeit neben ihrem Jäger sein und aushalten, dass andere Hunde das Wild hetzen oder ganz aufstöbern. Genau. Und die dann quasi dann erst geschickt werden, wenn der Vogel zum Beispiel schon geschossen wurde oder dergleichen. Ne? Dass die also ganz viel aushalten müssen an ich warte und dann darf ich los. Und deswegen haben die ja auch eine relativ hohe Kooperationsbereitschaft so mit rein selektiert. Habt ihr mit dieser Art von Jagdhunden denn auch Erfahrung? Oder was würdest du sagen, wie sind die im Vergleich zu jetzt einem Hütehund oder einem Cattle Dog oder einem Border Collie da in dem Bereich?
Also der Labrador Retriever ist weltweit die Top One unter den Artenspürhunden. Okay. Und das liegt natürlich daran, dass er eigentlich überall die Top One ist. Es gibt unglaublich viele und sie sind einfach eine unglaublich praktische Rasse, die in ihrer Rassevielfalt schon alles zeigt zwischen 100%iger Kooperation und im Prinzip null Eigenständigkeit, also der perfekte Blindenführhund zum Beispiel, bis hin zu noch relativ guter Eigenständigkeit und dennoch aber einem hohen Willen an Kooperation. Das sind eben dann die Arbeitslinien, die Field Trials, die Labradore laufen müssen zum Beispiel, das sind Arbeitslinien vom Labrador. Sehen auch dann häufig noch ein kleines bisschen anders aus als die Familienhunde in der Regel. Und eben diese Vielfalt macht den Labrador natürlich unglaublich einsatzfähig für solche Sachen. Der wird ja auch viel eingesetzt im Zoll heutzutage. Wenn man am Flughafen eine Hunderasse möchte, die nicht scharf ist, die also nicht dual ausgebildet ist, Mann scharf und Spürhund, dann nimmt man ganz viel auch einen Labrador. Na klar, der ist einfach wunderbar geeignet dafür. Genauso wie übrigens Vorstehhunde. Also Jagdhund ist ja so eine ganz, ganz breite, so ein ganz breiter Begriff. Da verstehen wir ja alles Mögliche drunter. Wenn ich jetzt von einem klassischen Jagdhund oder an einen klassischen Jagdhund denke, dann denke ich doch in erster Linie eher an den Schweißhund, der natürlich auch eine entsprechend wahnsinnige Nasenleistung zeigt, aber eben unglaublich eigenständig ist und kaum mit dem Menschen kooperieren möchte oder muss zumindest. Ganz anders Vorstehhunde, die müssen mit dem Menschen kooperieren, die müssen nämlich vorstehen, dürfen das Wild auch nicht hetzen und haben dadurch natürlich auch eine ziemlich hohe Impulskontrolle und eben die Retrieverrassen, die auch entsprechend so gezüchtet sind, dass sie mit dem Hund viel kooperieren. Dazu gehören auch die Springer Spaniel zum Beispiel, Cocker Spaniel, die gehören alle in diese Gruppe mit dazu und die eignen sich heute, sofern sie noch als eher Arbeitslinien vorhanden sind, eigentlich auch ganz gut als Artenspürhund auf jeden Fall. Und die Nasenleistung ist tatsächlich relativ vergleichbar zwischen einem Hütehund und einem Border Collie. Also der Unterschied, zwischen einem Hütehund und einem Labrador Retriever zum Beispiel, also ob der eine geschossene Ente finden muss oder ein verloren gegangenes Schaf finden muss, ist eigentlich kein großer Unterschied. Diese Top-Nasenhunde wie Beagle und Schweißhund, die haben tatsächlich mehr Riechrezeptoren, aber der Unterschied zwischen Hütehund und Retrieverhunden ist eigentlich nicht so groß. Ne?
Okay. Das heißt, der Bagheera hat da keinen Nachteil.
Nein, überhaupt nicht. Und mal in Zahlen ausgedrückt, ein Hütehund hat 200 Millionen Riechrezeptoren. Ein Mensch hat 5 Millionen. Das ist also überhaupt nicht vergleichbar miteinander. Und ob der Hund dann noch eine Million mehr hat oder weniger, ist für den Hund praktisch Spaß.
Ja, aber es ist gut zu wissen, dass es da, also was die Nasenleistung angeht, dass es vergleichbar ist und es dann mehr um die anderen Eigenschaften geht, wie zum Beispiel Kooperationsbereitschaft oder wie weit entfernt sich der Hund, weil die ganzen Vorstehhunde, genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Wischler denke, da hatten wir vor 2 Folgen auch die Ines mit ihrem Finny. Und der Finny war ein Fall von einem typischen Wischler, der wirklich im Galopp sich mehrere hundert Meter entfernt hat und das die ganze Zeit. Und ich kann mir vorstellen, dass es, wenn man jetzt mit einem Hund zusammen etwas finden will, der im gestreckten Galopp mehrere hundert Meter von dir weg ist, ist jetzt nicht so praktisch, weil du kommst ja nicht hinterher. Selbst wenn der was gefunden hat, bis du dann mal da bist, vergeht relativ viel Zeit.
Ja, wobei man bei so einem Vorstehhund, also mit Wischlers selber kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber mit Deutsch-Kurzhaar zum Beispiel, denen legt man in der Regel ja ein GPS-Halsband an und die dürfen sich so weit entfernen. Die sind natürlich dann in der Regel auch für Arten eingesetzt, die sich eben breit verbreiten, zum Beispiel Raufußhühner. Eine Freundin von mir hat ihren Deutsch-Kurzhaar für Raufußhühner eingesetzt und da ist es extrem hilfreich, wenn dieser Hund in wenigen Minuten ein paar hundert Meter machen kann, die ich nicht laufen muss.
Ja.
Und der ist dann dafür gezüchtet und natürlich auch extrem trainiert nochmal, dass er diese Hühner vorsteht und dort nicht aufschreckt, nicht irgendwie stört. Und im Prinzip sehe ich auf meinem GPS-Gerät dann, oh, mein Hund bewegt sich nicht mehr. Das ist ja schon an sich eine seltsame Sache, wenn sich mein Hund nicht mehr bewegt.
Ja.
Dann laufe ich dahin und stelle fest, mein Hund steht immer noch vor. Und diese Vorstehhunde, die stehen da wirklich 10 Minuten vor oder wahrscheinlich noch länger, bis ich es geschafft habe, zu diesem Hund zu kommen. Und dann kann ich natürlich immer noch sagen, was immer ich mit diesem Huhn machen will. Ursprünglich wollte es der Jäger natürlich schießen. Heutzutage wollen wir es zum Beispiel zählen. Wir wollen es vielleicht einfangen. Wir wollen vielleicht das Nest finden und die Küken zählen. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Dinge, die uns da interessieren könnten. Und dafür ist der Hund natürlich dann prima. Der ist natürlich vielleicht weniger geeignet, um so ein dichtes Gebüsch nach Haselmausnestern zu durchkämmen oder ein Bodenloch für Loch nach Molchen zu durchkämmen. Das kann der sicherlich lernen, keine Frage. Aber das ist jetzt nicht das, wofür er ursprünglich gezüchtet ist.
Das finde ich so interessant, dass du das jetzt nochmal rausstellst, dass man sich quasi auch Gedanken macht, welche Tierart will ich da aufspüren und passt die Art, wie sich mein Hund bewegt oder wie er sucht und wie er sozusagen seinem Hobby danach geht, passt das dazu? Und das ist ja total schön, dass das, dass man das schon so gut matchen kann dann. Ja.
Genau, also ich finde das auch unglaublich wichtig. Wenn ich vorher weiß, was ich erreichen möchte, dann kann ich mir auch den Hund suchen, der dazu passt. Und warum sollte ich mir dann was suchen, was nicht passt und den Hund vielleicht auch gegen seine Natur da trainieren? Das, wie gesagt, ich sage nicht, dass das nicht geht. Das ist viel, viel mehr möglich, als wir da unbedingt brauchen. Aber die Frage ist immer, wie glücklich ist der Hund damit? Wie viel Spaß hat der Hund? Und so ein Vorstehhund, gerade so ein großer Deutsch-Kurzhaar, der hat natürlich unglaublich viel Spaß dabei, durch ein großes Waldgebiet zu rennen. Das würde mein Border Collie zum Beispiel nicht machen. Der entfernt sich keine 20, 30 Meter. Der macht immer eine ganz enge Schleife um uns drumherum.
Das heißt, der Bagheera hat sich für die Art, die du dir ausgesucht hast, diese Molchlosung oder die
Fischotterlosung war es am Anfang.
Ja, okay, ja. Ja, Fischotter, genau. Molch ist ja das andere Tier, was ihr dann angefangen habt.
Genau.
Also für die Fischotterlosung hat er sich gut geeignet, auch von dem, was er so mitgebracht hat.
Genau, wunderbar hat er sich dafür geeignet. War ganz, ganz schnell selbstständig unterwegs und aber trotzdem immer kontrollierbar und eben keine großen Distanzen gelaufen, sondern ich sag mal im Umkreis von vielleicht 20 Metern, dass er gesucht hat. Und man kann die dann relativ einfach auch, indem man sich eben selber in die Richtungen bewegt, wo man langlaufen will, um den Fluss drumherum zum Beispiel, kann man die auf ganz natürliche Weise im Prinzip ziehen, wohin sie laufen sollen und muss da gar nicht groß irgendwie eingreifen. Und das ist natürlich unglaublich praktisch.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Der Bagheera, du hattest ja vorher gesagt, dass mit der Arbeit, die er dann machen durfte, was wahrscheinlich auch relativ schnell ging, ihm das beizubringen, dass er dadurch auch zufriedener wirkte oder dass die Baustellen, in Anführungsstrichen, die ihr vorher hattet, dann weniger geworden sind. glaubst du, also meine Theorie ist, dass natürlich die Bedürfnisbefriedigung dazu beiträgt, dass der Hund sich in allen Bereichen, in denen er jetzt einen Stress hat oder ein Problem oder einen Konflikt empfindet, besser zusammenreißen kann, aber die vielleicht auch nicht mehr so, wie soll ich das sagen, nicht mehr so präsent sind für ihn, weil er ja zufriedener ist und weil er sich nicht mehr an jedem kleinen Ding, das ihn jetzt stören könnte, hochzieht.
Richtig, genau. Also, dass der Hund sich viel mehr von Reizen, die ihn sonst wirklich aufgebracht haben, fremder Hund kommt zum Beispiel, etwas bewegt sich ganz schnell weg, dass er sich viel einfacher auf mich konzentrieren konnte. Das waren ja wirklich so seine Hauptbaustellen am Anfang. Diese Reizkontrolle, das war ja überhaupt nicht vorhanden. Also irgendwas hat sich von ihm wegbewegt, ob das ein Eichhörnchen war, eine Krähe, ein Jogger oder eine Oma mit Rollator, das war völlig egal. Diese Reize, die waren einfach so stark, dass er sich kaum unter Kontrolle hatte. Wie gesagt, das ging relativ schnell, ihm dann zu sagen, Kumpel, das ist eigentlich nicht schlimm, du kannst dir eine andere Strategie aussuchen, ne? Wir setzen uns an den Rand und warten geduldig und so weiter. Das hat er ganz, ganz schnell gelernt und dadurch, dass der per se erstmal kein großes Jagdverhalten hat, sondern es wirklich um Impulskontrolle ging, war das eigentlich kein Problem. Trotzdem hat der Hund ja erstmal Stress. Und wenn der nebenbei was gemacht hat, was ihn, ich sag mal, befriedigt hat, zum Beispiel, dass er seine Nase gezielt einsuchen durfte, dass er auch mal gelernt hat, ich kann das lösen, nicht du. Mein Frauschen kann mir hier nicht helfen. Wenn ich das hier finden muss, dann ist mein Frauschen blind und ich bin derjenige, auf den es hier ankommt. Und das ist ein unglaubliche, wie sagt man, so ein Empowerment, ne? Aus der Psychologie, Selbstwert gesteigert und so. Dadurch ist er auch in anderen Situationen einfach viel entspannter geworden. Natürlich müsste man das parallel trainieren. Es würde jetzt nicht verschwinden einfach. Ja. Aber einfach diese Ansprechbarkeit ist viel höher. Und das fand ich unglaublich spannend. Und dadurch, dass der Hund dann doch einige Baustellen mit sich brachte und nicht ganz so einfach war am Anfang, haben wir ja auch bei dir im Prinzip erstmal geschaut, ob der Hund überhaupt Interesse daran hat, etwas anderes zu tun. Und ich war so fasziniert, wie schnell der sich für Sucharbeit interessiert hat, wie begeistert der mitgemacht hat und so völlig anwesend war und so völlig in sich aufgegangen ist. Und das war natürlich dann auch gleich der Ausgangspunkt zu sagen, alles klar, wir machen hier weiter, das wird.
Ja, das ist auch so faszinierend. Also ich habe einmal, glaube ich, einen Border Collie gesehen, der wirklich gehütet hat, zum ersten Mal in seinem Leben, also diese Hütearbeit machen durfte, der wurde abgeleint und man sah richtig, wie so ein Schalter umging. Aus diesem wirklich vorher sehr nervös wirkenden Tier wurde ein wirklich so ruhiger, also konzentriert, ruhig, und man sah richtig, wie dieser Hund in seinem Element war. Anders kann ich es nicht sagen. Ja, der wirkte, ich will nicht sagen glücklich, weil das weiß ich ja gar nicht, aber der wirkte wirklich auch erleichtert, weil er endlich das tun konnte, was ihm seine Gene die ganze Zeit sagen, ne? Oder sagen, das kann ich gut, das will ich machen. Und das ist auch was mich häufig beschäftigt, wenn ich sehe, dass sich Menschen, Hunde, die so viel leisten können und mussten, ne, darauf sind sie ja auch selektiert, anschaffen, um dann Dinge zu machen, wo man sieht, dass der Hund eigentlich gar nicht so viel Lust hat oder dass es ihn sehr stark frustriert und dass es ihn sehr aufgeregt macht. Und was man dann auch sieht, ist, dass die Hunde, wenn die Arbeit getan ist, also zum Beispiel, ich denke da an die ganzen Border Collies im Agility, dass die danach eben nicht ausgeglichen und ruhig sind. Manche sind vollkommen erschöpft, ja, weil sie so viel gebellt haben, während sie da durch den Parcours gerannt sind oder weil es einfach auch körperlich extrem anstrengend ist, so schnell über diese Hindernisse zu rennen. Aber also ich sehe das selten, dass ich wirklich sagen könnte, die Hunde sind jetzt ausgeglichen und glücklich und ja erfreut, dass sie das machen konnten und irgendwie auch zufrieden. Das hast du jetzt beim Bagheera ganz anders beschrieben. Hast du da eine Theorie, warum das so ist? Weil es ist ja auch eine Ersatzbeschäftigung. Also der Cattle Dog wurde ja von seinem Gedanken her, warum man diesen Hund gezüchtet hat, jetzt auch nicht gemacht, um ein Artenspürhund zu sein.
Das stimmt, ja. Die Frage ist natürlich, was ist meine Ersatzbeschäftigung und immer auch, wie trainiere ich das? Das sind zwei unglaublich wichtige Punkte im Übrigen auch im Agility, weil wir machen durchaus auch Agility, muss ich mich outen. Und es macht uns unglaublich viel Spaß. Die Frage ist einfach auch immer, wie geht man an sowas heran? Gehe ich da heran von Anfang an mit Hochleistung und muss ich den Hund sehr pushen oder gehe ich dort eigentlich eher ran mit Geduld und dass der Hund sich nebenbei auch entspannen kann? Also unsere Hunde können alle entspannt neben einem Agility-Parcours sitzen und drehen überhaupt nicht durch, nur weil da drei Hunde über den Platz rennen. Das muss ich aber trainieren. Das bringt ein Hund nicht mit. Ein Hund, der von Anfang an nur dazu gepusht wird, über irgendein Sportgerät zu rennen, das muss ja nicht Agility sein, es gibt ja noch 100 andere Hundesportarten,
ja,
der ist damit nicht glücklich. Und auch wenn ich meine Ersatzbefriedigung noch so nah an meiner Ursprungszüchtung ist, zum Beispiel Treibball, wenn der Hund nicht gelernt hat, nebenbei sich zu entspannen, dann wird er auch, wenn ein anderer Hund so einen Ball treibt, völlig durchdrehen. Unter Umständen sogar noch mehr, weil das ja dann vielleicht sogar noch eher das ist, was er möchte. Mhm. Ja, das ist natürlich ein Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich wieder, Nasenarbeit ist per se was sehr Natürliches. Und wenn ich das gut aufbaue, dann habe ich für den Hund genau das erreicht, was er möchte. Er geht mit mir auf Jagd. Mhm. Das kann man auch nicht anders sagen, das ist so. Der Hund wird von mir geschickt, der Hund sucht. Der Hund darf allerdings das, was er findet, nicht irgendwie packen, was der Kettle vielleicht machen würde. Sondern fassen oder apportieren, was der Labrador natürlicherweise machen würde. Wenn man das sich überlegt, wäre ein Labrador ja ein höchst ungeeigneter Hund dafür. Ne? Der würde sich als erstes den Mulch nehmen und den mir wieder zurückbringen. Das ist jetzt nicht das, was wir wollen. Und ist auch naturschutzfachlich höchst fraglich, vom Tierschutz ganz zu schweigen. Mhm. Das heißt also, der Hund wäre dann unglaublich ungeeignet dafür. Ist er aber nicht. Warum? Weil der Hund gelernt hat, dass ich mich davor setze und welches Anzeigeverhalten auch immer zeige, zum Beispiel ich stache den Molch an, zum Beispiel ich setze mich davor, ich lege mich daneben, je nachdem auch, was ich suche, ist das eine oder das andere natürlich geeigneter und je nach Hundevorliebe, ein Hund mit ganz kurzen, nackigen Bauch, der möchte sich vielleicht im Regen nicht hinlegen, dem ist vielleicht eine andere Anzeige lieber. Also irgendwas, wo sich der Hund eh schon wohl fühlt und danach, wenn er das gefunden hat und Frauchen oder Herrchen endlich beim Hund angekommen ist, um zu sagen, klasse, das haben wir wirklich gefunden, dann darf der Hund auch seinen Ball hetzen. Dann darf der Hund mir den Ball auch wiederbringen. Dann darf mir der Labrador das 10-mal apportieren. Dann darf mir der Kettle Dog ein richtiges Zerspiel machen. Das ist geil, das findet er super. Und am Ende darf er auch irgendwas zu essen bekommen, zum Beispiel, damit die ganze Handlungskette Jagen einmal komplett abgeschlossen ist. Mhm. Dass er also vom Suchen, Hetzen, Packen und Essen am Ende alles einmal erlebt hat. Und also glücklicher kann ein Hund eigentlich gar nicht sein, als wenn er sowas machen darf. Und von daher ist es natürlich einfach eine unglaublich natürliche Art, diesen Hund zu beschäftigen. Man muss natürlich rausfinden, was für den Hund wirklich eine Bedürfnisbefriedigung ist. Und das kann eben ein Zerspiel sein, das kann ein Apportieren sein, das kann aber auch einfach Futter sein. Der eine Hund möchte vielleicht einfach nur am Ende seine Futtertube ausschlabbern. Er wird vielleicht eine geringere, geringere Motivation bringen, über 3 Stunden lang zu suchen, weil das Futter vielleicht am Ende weniger wert ist als für einen Hund, der am Ende weiß, ich kriege am Ende diesen einen Ball, den ich nur bekomme, nur und ausschließlich, wenn ich das gefunden habe. Von daher, das weiß ich nicht, das kann also durchaus sein, dass es da dann Unterschiede gibt. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich herausgefunden habe, was den Hund befriedigt, was für diesen Hund am tollsten ist, dann kann ich mit dem eigentlich alles trainieren. Ob das Hundesport ist, ob das eine simple Unterordnung ist oder ob das eben so eine Spürhundearbeit ist. Hm.
Ja, ich will da auch gar nicht so drauf rumreiten. Es ist für mich nur ein großer Unterschied. Also gerade aus den Gründen, die du jetzt gerade beschreibst, ne, was ist eigentlich natürlich für den Hund? Wenn ich jetzt zum Beispiel so eine WM angucke vom Agility, dann oder wenn ich auch auf eine Messe gehe und da einfach hochklassiges Agility sehe, dann ist es einfach so, dass da kein Hund oder sehr wenige Hunde wirklich entspannt davor und danach sind. Viele Hunde wirken extrem gestresst und ich kann natürlich nur das beurteilen, was ich sehe. Ne? Ich weiß nicht, wie das trainiert wurde. Ich weiß auch nicht, ob das, was der am Ende bekommt, wirklich das ist, was er möchte, oder ob er das aus anderen Gründen so macht. Ne? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich denke nur, dass das, was du gesagt hast, dass man die natürlichen Bedürfnisse und über Hindernisse rennen, ist jetzt, der Hund kann das zwar sehr gut und gerade Border Collies können das sehr schnell und sehr gut, aber ich glaube, dass da sehr einseitig quasi ein Hobby aufgegriffen wird, während jetzt bei alles, was Nasenarbeit angeht oder gerade bei diesem Artenspürhunde-Sache, dass da natürlich verschiedene Aspekte eine Rolle spielen, die eben biologisch auch sinnvoll sind für den Hund.
Genau, es ist auf jeden Fall viel natürlicher. Und ob er dann zwischendurch auch mal über 3 Holzstämme springt oder nicht, das kann er immer noch selber entscheiden. Er kann auch drum rumlaufen.
Ja, genau. Ja. Okay, also du hattest dich mit deinem Bagheera dazu entschieden, das zu machen. Ihr habt es trainiert. Du hast festgestellt, oh, mein Hund, der wird auch viel ausgeglichener. Und er hat da relativ schnell Fortschritte gemacht, auch bei der Arbeit. Vielleicht willst du ein bisschen was dazu sagen, wie sich das auf deine wissenschaftliche Arbeit dann auch ausgewirkt hat, dass du jetzt diesen Artenspürhund zur Verfügung hattest mit dem Bagheera und ihr den dann auch einsetzen konntet für eure Projekte.
Also wir haben natürlich dann erstmal viele Pilotstudien durchgeführt, weil das war zu der Zeit natürlich so, dass das in Deutschland sehr unbekannt war. Kaum einer kannte sich damit irgendwie aus. Also Trainer gab es sowieso nicht wirklich spezialisiert dafür. Das heißt, wir haben eigentlich sehr viele Studien aufgebaut, wo wir erstmal überprüft haben, wie gut ist denn der Hund? Also zum Beispiel, wie zuverlässig kann der die Arten unterscheiden? Ich hatte ja auch am Anfang gesagt, dass es so ein bisschen darauf ankam, dass der Hund wirklich nur die Fischotterlosung zeigt und eben nicht den Mink oder nicht den Waschbär. Und das heißt, wir haben ziemlich intensives Training angeschlossen, wo wir gesagt haben, wir trainieren intensivst, dass der Hund nur diese eine Art anzeigt. Und tatsächlich hat mich das am Anfang auch relativ viel Zeit gekostet, bis man das korrekte Konzept so gefunden hat. Ich hatte dann viel Austausch mit anderen Spürhundeführern aus der Schweiz zum Beispiel. Die hatten einen Trainer, der aus der Spürhundearbeit der Polizei kam, sich entsprechend gut damit auskannte und halt auch schon länger verschiedene Artenschutzprojekte immer mal mitgemacht hat. Der hat mir unglaublich geholfen dabei und dadurch hat sich das Ganze dann schon auch noch über einige Monate gezogen, bis der Hund im Prinzip für uns zuverlässig war. Und dann haben wir Vergleichsstudien gemacht, wie viel findet der Hund im Vergleich zu, wenn ich als Mensch rausgehe. Natürlich dann nicht ich selbst, weil ich war ja dann vorher vielleicht mit dem Hund draußen, sondern andere Menschen. Seien das Experten, seien das, wie wir damals, angelernte Studenten. Und um dann halt wirklich erstmal so diese grundlegenden Fragen zu beantworten, bringt uns das was? Ganz klar, ne? Man steckt ja viel Arbeit und Zeit rein. Wenn ja, was bringt es uns? Zum Beispiel, dass die Genetik eben klarer wird, weil wir nur noch den Fischotter untersuchen und eben nicht mehr oder zumindest kaum noch eine andere Art. Und wie viele Losungen finden wir? Und da kamen wir eben zum Beispiel darauf, dass der Hund auch Losungen findet, die eben nicht irgendwo exponiert, also das heißt obendrauf auf irgendwas abgelegt wurde, sondern eben ganz, ganz kleine Losungen, so kleiner als 1 Zentimeter, das irgendwo im Gras steckt. Das hätte natürlich vorher kein Mensch gefunden. Ja. Und eigentlich, also es gibt schon länger das Wissen, sagen wir mal, darüber, dass dass das Marder-Monitoring, wozu der Fischotter auch gehört, eigentlich relativ fehleranfällig ist, weil wir eben nur die Losung suchen, die exponiert wurde, die eben zum Markieren abgelegt wurde. Wir wissen aber natürlich schon allein von unseren Hunden, dass ein Hund nicht mit jeder Losung, die er ablegt, markiert, sondern eben auch mal einfach nur muss. Oder dass, wenn ich eine Fehe habe mit Jungtieren, die vielleicht gar nicht unbedingt ihr Revier markieren möchte, sondern dass die vielleicht eher darauf bedacht ist, dass die Jungtiere und sie selbst gerade mal nicht auffallen. Und all diese Losung ist uns im Prinzip vorher entgangen. Das heißt also, wenn wir jetzt den Hund einsetzen, dann haben wir nicht einfach nur mehr und wir haben die richtige Art, sondern wir haben eben auch die Losung, die wir sonst niemals bekommen würden, die eben von Tieren sind, die eben nicht gerade der König des Reviers sind, die nicht gerade sich fortpflanzen wollen, sondern die eben vielleicht gerade Jungtiere haben oder die Jungtiere selber sind. Und dadurch kriegen wir natürlich ein ganz anderes ökologisches Bild und haben eben zum Beispiel Fragen aufgeworfen, wie anwendungsbezogen sind denn überhaupt die Erkenntnisse aus den früheren Studien, wenn wir nur diese exponierte Losung hatten? Wenn dort also stand, da kommt ein Männchen und ein Weibchen vor, stimmt das? Oder ist das tatsächlich nur, das sind nur die zwei Tiere, die exponiert markiert haben? Vielleicht gibt es noch viel mehr Tiere, die irgendwo dazwischen liegen. Und damit kriegen wir mit dem Hund einfach viel schönere, zuverlässigere ökologische Daten. Und das hat uns schon ziemlich beeindruckt auch, dass wir diese kleinen Losungen finden in einem Grasbüschel oder unter Laub, wo man am Anfang denkt, was hat denn der Hund jetzt wieder? Was habe ich in meinem Training jetzt wieder angestellt? Und dann dreht man das Blatt um und hat plötzlich wunderschöne, frische Fischotterlosungen. Ist einfach nur ein Blatt draufgefallen. Das ist schon sehr spannend. Also man lernt mit jedem Einsatz, das muss man ganz klar sagen. Man hat da nie ausgelernt. Man trainiert auch immer wieder neu, weil man immer wieder irgendwas Neues feststellt. Aber man bekommt einfach auch unglaublich tolle Daten, die uns ein viel kompletteres ökologisches Bild liefern.
Ja, das ist toll. Auch für die Art. Fischotter sind ja, glaube ich, eine ganz besondere und wichtige Art, ne, in so einem ökologischen System.
Genau, also natürlich betrachtet sind sie natürlich einer der Top-Prädatoren in einem Gewässer. Sind damit natürlich wichtig, wie alle Prädatoren zur Regulierung von Populationsgrößen, von den Beutepopulationen, also Fisch zum Beispiel, dass sie zum Beispiel auch kranke Tiere wegfressen. Genau, dadurch sind die Fischotter generell erstmal wichtig. Sie sind stark gefährdet nach wie vor, auch wenn er massiv auf dem Vormarsch ist in Deutschland. Und natürlich bringt er heute auch ein gewisses Konfliktpotenzial mit sich. Das darf man nicht verschweigen. Also er steht natürlich irgendwie manchmal in Konkurrenz zur Teichwirtschaft. Gerade wenn Teiche sehr klein und ungeschützt sind, dann kann der Fischotter eben wirklich auch massive wirtschaftliche Schäden anrichten. Und das sind alles Dinge, die wir natürlich auch als Ökologen auch auf unserem auf dem Schirm haben müssen und untersuchen müssen. Und so kam das dann auch, dass der Bagheera tatsächlich auch für verschiedene Fischereiverbände im Einsatz war und dort Untersuchungen gemacht hat. Also wir haben die Untersuchungen gemacht, der Hund hat die Losung gefunden wo sind die Fischotter gerade, wie sind die über das Jahr verteilt zum Beispiel unterwegs, also wann nutzen sie eher zum Beispiel ein Fließgewässer, wann vielleicht lieber ein Standgewässer, wie groß ist das Areal, in dem sie hin und her wandern und gibt es Monate, wo der Fischotter weg ist und wo er plötzlich wiederkommt im Prinzip. Und solche Sachen haben wir dann tatsächlich auch viele untersucht.
Ja, das ist super spannend. Ihr habt euch ja dann, wie ich mich vorhin versprochen habe, auch noch auf ein anderes Tier, kann man eigentlich Tier sagen, konzentriert. Molche. Ja. Molche sind Tiere, oder?
Ja.
Ja.
Nee, sind alles, irgendwie... alles Tiere.
Okay. Also,
ja.
Säugetier dürfte man nicht sagen, ne?
Nee, genau. Säugetier wäre schlecht, aber Tiere sind es schon.
Ja, warum habt ihr euch dafür entschieden? Und du hast ja dann auch noch einen zweiten Artenspürhund dazugenommen. Und vielleicht willst du auch ein bisschen was darüber erzählen, weil das ist ja nochmal anders als beim Bagheera gelaufen.
Genau, also wir haben relativ schnell festgestellt, dass natürlich ein Hund irgendwo seine Grenzen hat. In den meisten Projekten haben wir tatsächlich gesagt, okay, also so 2 Stunden arbeiten geht prima mit Hochleistung. Dann bringt es uns allen einfach mehr, wenn der Hund eine Pause macht. Und gerade so einem Hütehund, dem erzähle ich lieber, er macht eine Pause, als dass er irgendwann umfällt. Und da haben wir gesagt, das wäre jetzt prima, wenn wir einen zweiten Hund hätten, der in diesen 2 Stunden, wo der Hund schläft, im Prinzip im Einsatz wäre. Und da tatsächlich mein alter Hund gestorben war irgendwann, so leid wie einem das dann natürlich tut, war die Sache sowieso relativ klar. Ein zweiter Hund ist schön und wir würden uns gerne dafür interessieren und wir suchen uns eine Rasse aus, die hier auch wieder super mitarbeiten kann. Aufgrund der Erfahrungen von den Baustellen, die so ein Tierschutz-Kettledog mit sich bringen kann, natürlich nicht muss, aber doch kann, haben wir uns dann allerdings für eine Rasse entschieden, die deutlich kinderfreundlicher ist und auch tatsächlich für einen Welpen, wo man dann weiß, welche Baustellen man selber aufgemacht hat und wo vielleicht man gezielter trainieren kann. Das weiß man leider ja bei einem Tierschutzhund immer nicht, was dann, wenn das eine Problem geklärt ist, das nächste Problem ist, was sich auftut. Und genau, um das eben sozusagen familienverträglicher zu machen, haben wir uns dann für einen Border Collie-Welpen entschieden. Auch aus einer Zucht, die an sich an Schafen arbeitet, die aber auch von sich sagt, im Prinzip ist ein Hund im ganzen Wurf wirklich dafür geeignet, an Schafen zu arbeiten. Und alle okay. anderen Hunde sind durchaus glücklich mit Hundesport oder mit Familienarbeit. Dieser eine Hund vielleicht dann gerade nicht. Diesen mhm. einen Hund, den sollte man vielleicht lieber an Schafe stellen. Aber alle anderen sind meistens eher als Familienhund, Begleithund, Sporthund zu gebrauchen. Das heißt, wir haben uns aktiv wirklich nicht für eine reine Sporthunde-Hochleistungszucht entschieden, sondern für eine Arbeitszucht, die noch dazu von der Aufzucht her eben sehr, sehr familienfreundlich aufgewachsen sind. Das sind also mhm. schon mal ganz andere Startbedingungen. Aber das ist einfach, wie einem das Leben gerade spielt und was man eben selber gerade braucht. Den haben wir dann auch trainiert auf Fischotter. Der kannte also sozusagen von Welpe an den Geruch von Fischotter und findet den heute noch toll. Der ist jetzt 5 Jahre alt. Und genau, das ist mein Semi. Und der Semi, der ist dann relativ schnell auch in andere Projekte gekommen. Da ging es eben um Molche. Das liegt daran, dass ich so tief in meinem Herzen eigentlich lieber mit Reptilien und Amphibien arbeite, als mit Tieren mit Fell, außer natürlich meine Hunde, ne?
Ja.
genau, hatte wie gesagt ja auch viel in Australien gearbeitet mit Reptilien, kannte mich dadurch da auch ganz gut aus und wollte dann im Prinzip ähnliche Dinge bei uns vor der Haustür machen. Man muss dazu sagen, dass in den ökologischen Fragestellungen die Australier häufig doch nochmal einen ganzen Zacken weiter sind und interessante Methoden entwickeln und Techniken entwickeln, mit denen wir Modelle schreiben können, die uns zum Beispiel sagen, welchen Stress haben diese Populationen durch mhm. Klimaveränderung, durch Landnutzungsänderung und so weiter. Und dieses Wissen, was ich eben in meiner Dissertation auch gesammelt hatte, das wollte ich auf die heimischen Amphibien anwenden. Und da wir hier in Leipzig in der Umgebung auch Projekte laufen haben, wo der Auwald zum Beispiel untersucht wird, hat sich das als Start ganz gut angeboten. Und wir haben den Semi sozusagen dann relativ schnell darauf trainiert, dass er uns auch die Molche findet. Und eben auch im Sommer die Molchverstecke, wenn die Molche gar nicht aktiv sind. Weil, das war auch uns vorher gar nicht so bewusst, durch diese zunehmend trockenen und heißen Sommer findet man die Tiere im Sommer gar nicht. Selbst wenn man nachts rausgeht und selbst wenn es dabei regnet, es reicht in der Regel nicht aus, dass die Tiere im Sommer aktiv sind.
Mhm.
Und an sich ist es kein ungewöhnliches Phänomen. Also das kennt man von Reptilien durchaus. Die Frage ist einfach, und die Frage steht auch immer noch, wie viel Einfluss hat diese verminderte Aktivität im Sommer auf die Nachkommen, auf die Reproduktion, also wie viele Eier sie legen, wie viele Larven schlüpfen, wie viele überleben davon, in welcher Kondition sind die im nächsten Frühjahr. Und um solche Fragen eben zu beantworten, ist jetzt dieser Hund wiederum praktisch, mhm. der uns im Sommer eben sagen kann, ja, wo sind denn die Tiere eigentlich? Sind die zum Beispiel in den Verstecken? Wo sind die Verstecke? Sind diese Verstecke gefährdet? Also was muss ich denn außer diese Gewässer, wo sie im Frühjahr hinkommen, um ihre Eier abzulegen, was muss ich denn sonst noch schützen, damit ich eine gefährdete Tierart wie den Kammmolch schützen kann?
Mhm. Jetzt ist natürlich ein lebendes Tier zu finden und anzuzeigen nochmal eine ganz andere Fragestellung oder ein anderes Trainingsziel, als jetzt Losung zu finden. Erstens, bei der Losung gefährde ich kein Lebewesen. Wenn der Hund da reinbeißt, dann ist es blöd für mein Experiment, weil dann habe ich da die DNA von meinem Hund dabei. Das will ich nicht. Aber wenn der Hund jetzt in so einen Molch beißt, dann ist es, ja, das geht natürlich nicht. Ne?
Das geht gar nicht, nein.
Ich kann mir vorstellen, dass ihr da dann beim, was das Training angeht, also die Erfahrung, die du vorher gesammelt hast, dass du die dann auch nochmal ergänzen oder erweitern musstest, wie du das so aufbaust, dass der Hund genau weiß, was er machen soll.
Absolut. Genau, also tatsächlich habe ich das Training für meinen zweiten Hund auch komplett anders aufgebaut als für meinen ersten Hund. Und eben halt auch schon mit diesem Hintergrund, der wird mal vielleicht an lebenden Tieren arbeiten. Und das bedeutet eigentlich, das Wichtigste für so einen Hund ist, dass er sicher anzeigen kann, dass er niemals warum auch immer, in dieser Anzeige plötzlich umschwingt und auf dieses Tier geht. Das heißt also, man verbringt unglaublich viel Zeit damit, diesem Hund beizubringen, dass er das, was er sucht, am Ende zuverlässig anzeigt. Und das ist natürlich am Anfang nicht der Molch, das ist am Anfang ein Ersatzgeruch. Das kann ein Teebeutel sein, das kann ein Kong sein, das kann irgendein Spielzeug sein. Und natürlich im Training später dann auch zum Beispiel die Otterlosung. Das ist für den Hund alles völlig egal. Alles, was in seinem Portfolio ist, was er sucht. Zum Beispiel, ich suche parallel Kongstückchen, Fischotter und Molche am Ende. All das sucht er parallel und würde sich davor setzen. Und dann kann man natürlich das Training beliebig schwer machen. Man kann nebenbei Bälle werfen, man kann nebenbei das Kongstück wegziehen, was immer einem da einfällt, und diesen Hund eben davon abbringen, dass er am Ende da reinbeißt und diesen Molch gefährden würde.
Okay.
Und dann im Prinzip baut man das Ganze auf, dass der Hund dann nach und nach lernt, dass er das nicht nur anzeigt, sondern auch sucht und dann irgendwann das Ganze auch mal systematisch sucht natürlich. Aber genau, das Wichtigste ist wirklich, ich habe einen fertigen Hund, bevor ich an ein lebendes Tier gehe. Ich würde niemals mit einem nicht ausgebildeten Hund oder schlecht ausgebildeten Hund an ein lebendes Tier gehen. Das geht einfach nicht.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du das jetzt nochmal gesagt hast. Ja, weil das einfach auch das Tier dann gefährdet. Also für mich stellt sich die Frage, diese Anzeige, die du da übst an verschiedenen Auslösern letztlich, das ist dann quasi ein generalisiertes Verhalten, das der Hund zeigt. Das heißt, der Hund hat gelernt, ich finde, keine Ahnung, Kongstückchen, verschiedene Ersatzgerüche und Teebeutel, und wenn ich das finde, dann setze ich mich davor. Habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Okay. Das ist, also gerade die Teebeutelsuche ist einer meiner absoluten Lieblingsbeschäftigungen, weil alle meine Hunde fanden das unglaublich toll.
Na klar.
die machten das gerne. Was bei mir aber wirklich der Fall ist, ist, bei der Anzeige bin ich wirklich faul. Wahrscheinlich, weil es so ist, wie du sagst, dass das die meiste oder dass das intensives Training erfordert, dass der Hund immer das gleiche Verhalten zeigt. Also meine Hunde haben alle irgendwas Unterschiedliches gemacht und ich habe immer das verstärkt, was sie von sich aus gezeigt haben. Und beim Teebeutel ist es jetzt auch egal, ob der Hund das in den Mund nimmt oder nicht.
Ne? Na klar.
Ja.
Und es ist auch ganz ehrlich für eine Familienhundeauslastung völlig egal, ob der Hund das dann mal im Mund hatte oder nicht. Dann nehme ich es halt wieder raus, wird schon nicht runterschlucken.
Ja. Ja,
aber selbst wenn so ein paar Krümel ist, jetzt auch nicht schlimm. Und bei Tee kann man ja ganz, ganz viel machen mit Aufbrühen und Hinsprühen und sowas. Das ist ja ganz, ganz cool. Eigentlich bin ich totaler Fan davon, wenn man mit seinem Hund Teebeutel sucht, weil wir natürlich auch so angefangen haben. Und das einfach eine unglaublich tolle Auslastung ist. Und sind wir mal ehrlich, dem Hund ist das egal, ob er den Teebeutel findet oder den Molch findet. Also der freut sich am Ende, wenn er sein Spielzeug, sein Essen, was auch immer bekommt. Und genau, die Anzeige ist natürlich wirklich was Arbeit kostet. Und am Ende muss ich auch wissen, was suche ich denn? Natürlich kann ich mit einem Hund eine natürliche Anzeige arbeiten. Das ist überhaupt keine Frage. Wenn ich einen Border Collie habe oder einen Vorstehhund habe, dann ist das unter Umständen sogar relativ einfach, weil die von sich aus alles anstarren. Wenn ich aber einen Hund habe, der gerne Dinge in den Mund nimmt, wie einen Labrador Retriever, dann sollte ich vielleicht doch überlegen, ob ich nicht eine natürliche, sondern eine auftrainierte Anzeige übe.
Dein Sammy, der setzt sich ja auch hin, oder hast du, oder guckt der das an, was er gefunden hat?
Beides. Also der ist trainiert, dass er sich hinsetzt und dann dorthin starrt im Prinzip, wo er gefunden hat.
Okay. Das heißt, du hast das kombiniert.
Genau. Es ist ja tatsächlich auch so, dass es im Training immer viel hübscher aussieht als im Einsatz. Das muss man halt auch sagen. Dafür trainiert man halt auch einfach, ne? Aber es ist mal ganz banal betrachtet, wenn der Hund mit mir 2 Stunden lang nach Molchen sucht und gefühlt alle 10 bis 20 Meter einen Molchbau findet, nach wie vielen Bauen wird der Hund sich immer noch hinsetzen und diesen Bau anstarren und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen? Also das macht er die ersten 3 Baue und dann setzt er sich irgendwann hin und macht eine Mischung aus, ich starre den Bau an, ich starre mein Frauschen an, ich starre den Bau an, ich starre mein Frauschen an. Und dann ist es natürlich wieder an mir zu sagen, okay, das war jetzt wohl mal wieder ein bisschen zu viel, jetzt üben wir mal wieder, und im Training achtet man natürlich darauf, dass der Hund mich zwischendurch nicht anschaut. Dann gibt es eben keine Belohnung für den Moment, sondern erst dann wieder, wenn er durchgehend diesen Geruch anstarrt. Aber das kann ich ja im Einsatz dann nicht bringen. Wenn mein Hund im Einsatz ist und irgendwann nach einer Stunde und 20 Bauten so ein bisschen müde wird, dann setzt er sich davor. Und solange mein Hund sich immer noch davor setzt und dorthin starrt, und wenn es nur 2 Sekunden sind und ich das auch immer wieder abrufen kann, dann ist das natürlich für eine gewisse Einsatzzeit auch völlig akzeptabel. Also das heißt, nur weil der Hund eine auftrainierte Anzeige hat, heißt das nicht, dass der am Ende im Einsatz weniger Spaß hat oder ganz doll gestresst ist, weil er da stundenlang in einer Richtung starren will. Manche Hunde machen das, manche machen das auch nach 20 Anzeigen noch. Manche Hunde haben halt irgendwann keine Lust dazu. Wichtig ist einfach, der setzt sich hin und der macht nichts mit diesem Tier, was er findet. Das ist immer die oberste Priorität.
Das heißt, 2 Fragen habe ich. Die erste ist, ihr trainiert, also ihr habt ja regelmäßige Einsätze. Das heißt, ja, ihr geht in einen Bereich und da wollt ihr wirklich die Losung oder den Neuch finden. Und dann habt ihr aber parallel dazu noch Trainings-Sessions, wo ihr immer wieder diese Verhaltenskette auffrischt, trainiert und den Hund daran erinnert, so wollen wir es eigentlich haben.
Genau.
Naja.
Das ergibt sich auch zum Beispiel, wenn wir Fischotter suchen und viel an Gewässern unterwegs sind, dann liegen da ja häufig auch mal große Felsbrocken im Gewässer, wenn man noch ein relativ natürliches Gewässer hat, was der Fischotter ja auch bevorzugt. Wenn der Hund dort also hinklettert, umständlich über Sandbänke und Felsbrocken, dann kann der sich nicht hinsetzen. Das geht nicht. Wie soll er das machen? Und dann ist es gut, wenn mein Hund eben gelernt hat, er soll dorthin starren und er soll sich hinsetzen. Weil im schlimmsten Fall, wenn er sich nicht setzen kann, dann starrt er immer noch hin. Und das Gleiche ist halt, wenn er müde wird und nicht mehr 20 Sekunden am Stück starren kann oder eine Minute am Stück starren kann, dann sitzt er immer noch. Und diese Sicherheit, dass mein Hund dann sich zumindest nicht bewegt, die muss ich einfach haben und die muss ich immer wieder trainieren. Und na klar, so ein Border Collie ist nicht doof. Wenn der 2-mal belohnt wurde, während er stand, weil er sich nicht hinsetzen konnte und in die Richtung starrte, was macht er beim ersten Training? Na, er stellt sich davor und starrt dorthin.
Ja.
Und ein anderer Hund, der hat das nicht so schnell verinnerlicht vielleicht, aber so ein Border Collie unter Umständen nach einer Wiederholung. Ja. Und da muss ich darauf achten einfach, dass ich immer wieder trainiere und ihm immer wieder klar mache, hey, das ist das, was wir eigentlich wollten. Ne? Das ist eigentlich so das Verhalten, wie es am Ende aussehen soll.
Mhm. Macht total viel Sinn, ist aber gut, dass du es nochmal sagst, weil das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Ja. Die zweite Frage, die ich hatte oder habe, ist natürlich die Frage nach der Belastung. Ne? Weil 2 Stunden intensive Suche ist ein Hammer. Also es ist viel. Ja. Du achtest bestimmt auf regelmäßige Pausen und so weiter. Und es ist wahrscheinlich auch individuell vom Hund abhängig, wie viel der leisten kann. Ist das richtig?
Das ist auf jeden Fall richtig. Und dann darf man das auch nicht ganz so strikt sehen, wie wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich setze einen Drogenspürhund an, der sucht jetzt mir gezielt zum Beispiel ein Auto ab. Oder einen Minenspürhund, der mir gezielt einen 100 Meter Feldtransekt absucht. Mit genau 20 Metern Breite und keinen Fuß darüber, bitte. Sondern es ist eine relativ freie Suche, wo der Hund wirklich, ich sage jetzt mal mit hoher Nase, relativ große Flächen erstmal ablaufen kann. Also auf Deutsch gesagt, das, was er am Spaziergang macht. Natürlich ist er fokussierter darauf, weil ich ihn natürlich gezielt dahin schicke auch. Aber dennoch ist es nicht so, dass der Hund permanent in einer Feinsuche steckt. Also Beispiel Fischotter ist zum Beispiel, dass der Hund das Flussufer entlang läuft, vielleicht noch die 10 Meter daneben, die er nebenbei mit absucht und mit hoher Nase schaut, rieche ich irgendwo irgendwas, was Richtung Fischotter oder Fischotterlosung geht. Und erst wenn das der Fall ist, dann nimmt der Hund, ich sag mal auf Deutsch, die Nase runter, ist es natürlich nicht ganz so banal, aber so wie man sich das vorstellen kann, erst dann nimmt er die Nase runter und macht eine Feinsuche. Alles andere ist abchecken, ob ich es irgendwo sehe. Das ist, als würde ich ein großes rotes Dreieck suchen und ich laufe erstmal durch die Gegend und ich drehe ja nicht jedes kleine Blatt um ein großes rotes Dreieck zu suchen, sondern ich gehe erstmal durch die Landschaft und schaue, gibt es irgendwas, was vielleicht in die Richtung aussieht. Und erst wenn ich irgendwas, weiß ich nicht, schimmern sehe oder irgendwas ist rot oder irgendwas ist dreieckig haft, sag ich mal so von der Form her, erst dann würde ich im Detail schauen, finde ich hier wirklich mein großes rotes Dreieck oder war es irgendwas, was nur so ähnlich aussieht? Das Dreieck war blau, okay, ich gehe weiter. Und so muss man sich das auch vorstellen. Er macht im Prinzip einen Scan seiner Umgebung und das kann der relativ lange. Das kann der wirklich ohne Probleme über 2 Stunden ohne Pause hindurch machen.
Okay.
Was er nicht so lange könnte, wäre eine Feinsuche. Eine Feinsuche kann ein Hund maximal 15 bis 20 Minuten.
Mhm.
Und das ist natürlich auch, das ist das, wo die Atemfrequenz erhöht ist, wo man dieses Schnüffeln richtig hört. Und da muss man natürlich auch aufpassen, wenn es zum Beispiel sehr warm ist und der Hund nebenbei hechelt, dann kann der Hund nicht mehr schnüffeln. Das ist für einen Hund anatomisch nicht möglich, beides parallel zu machen. Solche mhm. Sachen muss man natürlich dann auf dem Schirm haben. Wenn es warm ist, wird das keine 2 Stunden so funktionieren. Das geht einfach nicht. Aber wenn der Hund nicht dauerhaft in der Feinsuche steckt, dann kann er das wirklich relativ lange aushalten. Und es gibt durchaus Hunde, die laufen den ganzen Tag mit ihren Besitzern mit, auf der Suche nach Wolfslosung zum Beispiel,
mhm.
weil sie da eigentlich im Spaziergehtempo unterwegs sind. Und irgendwann, vielleicht aber auch nicht, die Losung von einem Wolf oder von einem Luchs oder worauf sie trainiert sind, finden und sich da dann daneben setzen zum Beispiel.
Ah ja.
Und das kann ein Hund wirklich relativ lange machen. Bei uns wieder Beispiel Molche. Molche sind wieder spezifisch. Die stecken ja viel im Boden. Das heißt also, wenn der Hund da drüber läuft und irgendwo erstmal Molchgeruch wahrnimmt, dann ist unsere erste Anzeige erstmal, der Hund setzt sich hin. Ohne mhm. Feinsuche, ohne alles. Der Hund soll mir erstmal sagen, hier an diesem Stapel irgendwo wird es wahrscheinlich einen Molch geben. Warum? Ich möchte nicht, dass der Hund über den Stapel rennt in seiner Mega-Energie, die so ein Border Collie nun mal ausstrahlt, sondern ich möchte erstmal schauen, wir machen das jetzt konzentriert gemeinsam. Wir machen mhm. das unter Umständen auch dirigiert, von nach hinten, von hinten nach vorne, von beiden Seiten, wie auch immer. Und das ist dann wirklich eine Feinsuche. Das ist wirklich das Anstrengende. Und dann möchte ich auch dieses finale Anstarren haben, wo ist das Tier konkret? Und da ist es natürlich wirklich wichtig, dass wir nicht einfach so blind über diesen Holzstapel rennen und dann vielleicht dem Tier wehtun könnten,
mhm.
sondern dass er dann ganz gezielt und ganz langsam das Ganze sich absucht. Und das ist halt schon wieder eine ganz andere Suchtechnik eigentlich, als wenn ich jetzt zum Beispiel nach Fischotterlosung suche.
Ja, und es erfordert eben auch, dass der Hund viel mit dir zusammenarbeitet, ne?
Ja, genau.
Mhm. Ja, wenn ich mir das so überlege, also ich mache ja, wie gesagt, diese Nasenarbeit total hobbymäßig und wirklich eher dilettantisch. Und wenn ich jetzt überlege, mein Grisou sollte 2 Stunden nach Teebeuteln suchen, ey, ich glaube, nach 5 Minuten würde der sagen, nein, danke. Ne?
Das ist auch der Grund, weswegen die meisten Familienhunde, egal wie gerne sie Nasenarbeit machen, sich einfach dafür gar nicht eignen.
Ja, das wollte
Weil
ich gerade
sagen. Weil die Motivation... Genau, die Motivation für das, was sie bekommen am Ende, die muss so hoch sein, dass er das eben für mich macht. Und wenn mein Hund nach einer Stunde Transekt suchen immer noch nichts gefunden hat, dann sagt er nicht traurig, oh Mama, ich habe noch nichts gefunden, können wir bitte gehen? Sondern dann sagt er, lass uns weitermachen, ich will meinen blöden Ball haben.
Hm. Ja, wahrscheinlich, weil die Suche selber, also diese biologisch ja durchaus im Hund angelegte, biologisch im Hund angelegte Bedürfnis, mit der Nase durch die Gegend zu rennen und Gerüche zu verfolgen, dass das ja auch im Hund was auslöst. Ne? Aber nichtsdestotrotz scheint es ja wirklich Unterschiede zu geben. Also wie gesagt, mein Grisou,
genau.
Also Teebeutel ist jetzt auch ein Geruch, der biologisch für den Hund überhaupt gar keinen Sinn ergibt, also keinen Bezug hat. In der Natur würde kein Hund rumrennen und nach Kamille zum Beispiel suchen. während ich mir vorstellen kann, wenn ich jetzt überall im Wald oder nehmen wir mal wirklich aus dem jagdlichen Bereich, wenn ich 2 Stunden mit einem Grisou im Wald unterwegs bin, dann kann der auch 2 Stunden durch den Wald rennen und die Gegend nach Rehgeruch zum Beispiel abscannen. Das ist für den kein großes Problem. Das würde der schaffen und das würde der auch machen. Ja, also er würde nicht sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Genau,
ja.
Das glaube ich ist der Unterschied, weil auch die, wie gesagt, die biologische Einordnung von den Gerüchen ganz anders ist und damit auch ein anderer innere Spiegel hat sozusagen und mhm. eine andere Motivation auslöst. Und ja, aber was ich wirklich, denke ich, gut verstanden habe, ist, dass nicht jeder Hund sich für diese Art Arbeit eignet.
Genau, auf jeden Fall. Also er muss schon eine sehr überdurchschnittliche Motivation mitbringen, um das lange durchzuhalten. Ansonsten, wie gesagt, für kürzere Sachen und kleinere Projekte gibt es immer ganz, ganz viele Hunde, die sich eignen. Aber für so große, langgehende Artenschutzprojekte, man muss sich überlegen, mit dem Sammy war ich letzten Sommer bis zu 4-mal die Woche draußen, tags wie nachts, um im Prinzip 4-5 Stunden lang durchgehend zu suchen. Natürlich hat der Hund jedes Mal eine Pause, wenn man was findet. Natürlich muss man mal den Ort wechseln mit dem Auto und dann hat der Hund wieder eine Viertelstunde Pause und sowas. Also das darf man alles nicht, es ist jetzt nicht so, dass der Hund da 4-5 Stunden am Stück durch die Gegend rennt. Mhm. Aber dennoch muss er ja auch, wenn ich denn das 5. Mal ansetze am Transekt 27, ja. immer noch sagen, ja cool, lass uns das machen. Das fetzt. Und auch da gibt es Grenzen. Also wenn ich jetzt das Ganze mittags mache und es hat 30 Grad im Schatten, so wie es letzten Sommer gelegentlich war, dann ist das nicht lustig. Dann kann ich das nicht so lange machen. Dann muss ich das aufteilen auf mehrere Tage. Dann gibt es einfach keine andere Lösung.
Oder
und,
mehrere
Hunde. Das ist aber natürlich. Ne? Also, oder mehrere Hunde, genau. Mhm. Das ist natürlich, das ist Anatomie, daran kann ich nichts ändern. Ich kann vielleicht eine Rasse nehmen, die mit Hitze noch etwas besser klarkommt, den Kettle Dog zum Beispiel. Dann ist vielleicht der Border Collie nicht die beste Wahl. Aber das muss ich einfach akzeptieren, da gibt es natürliche Grenzen. Aber dieser intrinsische Wille, dass ich das auch nach 4-5 Stunden nochmal mache, der muss bei dem Hund da sein. Und wenn er da nicht da ist, dann eignet sich der Hund nicht.
Mhm. Aber du würdest nicht sagen, dass ich, also das hast du ja auch mit deinem Bagheera bewiesen, dass das nicht so ist, dass ich Hunde, die aus dem Tierschutz kommen und die vielleicht keine gezielte Selektionsgeschichte haben, dass die sich generell nicht eignen. Ich weiß, ich kenne eine Bekannte von mir, die hat immer Hunde aus dem Tierschutz und die macht Lawinen, also die wohnt in der Schweiz und ihre Hunde sind alle ausgebildete Lawinenspürhunde. Und die hat dann noch nie einen Hund, der das nicht, also der diese ganzen Prüfungen, die dann auch gemacht werden müssen, der die nicht bewältigt hat.
Also tatsächlich ist das ja fast sogar einfacher, weil ich kann mir dann anschauen, wie sieht der Hund aus, wenn er mal fertig ist. Na klar hat er vielleicht ein paar Macken, aber wenn mich die nicht stören, mein Gott. Aber dann habe ich einen fertigen Hund. Ich kann von Anfang an schauen und überprüfen, eignet sich der Hund dafür? Ist der Hund bereit, mit mir zu arbeiten? Ist der Hund bereit oder spielt der Hund gerne? Kann ich den mit irgendwas motivieren? Das jetzt ein Spielzeug ist oder ist der wahnsinnig futtermotiviert oder so. Natürlich darf das kein Ball-Junkie sein. Also dann ist es irgendwann drüber über ein gewisses Level. Das macht auch überhaupt keinen Sinn, weil ein Junkie kann sich bekanntlicherweise nicht konzentrieren. Ob das Kokain oder ein Spielzeugball ist, ist völlig egal. Das löst exakt die gleiche Reaktion aus. Das wollen wir also nicht haben. Aber der Hund soll trotzdem motiviert sein. Der soll unglaublich gerne spielen zum Beispiel. Und das sehe ich an einem erwachsenen Hund viel besser. Also deswegen nutzen tatsächlich die großen Organisationen in den USA eigentlich nur Tierschutzhunde. Die haben Kollaborationen mit örtlichen Tierschutzvereinen oder mit Tierheimen, wo die regelmäßig hingehen und die Hunde überprüfen und schauen, den Hund will ich haben. Das sind lustigerweise häufig Kettle Dogs. Na klar, Kettle Dog ist häufig nicht gerade der gesündeste Familienhund und häufig ein bisschen über der Spur. Und deswegen haben die einfach so viele Kettle Dogs. Aber das ist genauso viel Border Collie, Labrador oder Schäferhundemischlinge. Und das ist wunderbar. Und wenn man nicht nebenbei auf irgendwelche anderen Dinge achten muss, wie mein Hund sollte möglichst keine kleinen Kinder fressen und sollte sich in unserer Familie ganz gut eingewöhnen, dann würde ich immer wieder sagen, geh zu einem erwachsenen Hund, such dir einen erwachsenen Hund aus dem Tierschutz aus, da weißt du, was du kriegst. Ich kann im schlimmsten Fall einen Welpe haben, der noch so von einer tollen Arbeitsrasse stammt, aber keine Lust hat zu arbeiten.
Ja, das finde ich immer wieder lustig. Und das hatte ich mit der Ines auch besprochen. Die hatte mit ihrem Wischler ja einen erwischt, der auch zum Arbeiten eigentlich nicht gut geeignet wäre, weil er so drüber war. Ne, weil er das zu intensiv gemacht hat. Und weil er auch keine Grenze sich selbst gesetzt hat. Ne, der ist gerannt bis zur völligen Erschöpfung. Bis zum, ja, bis ja, die Pfoten waren dann wund und so weiter. Also auch nicht nah, also über dem Idealbild, was man haben möchte, ne? Dann auch drüber, ja. Ja, der Bagheera lebt ja noch bei dir. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Der arbeitet ja auch noch, oder?
Genau, der arbeitet nicht mehr lange und nicht mehr viel. Der ist jetzt 12 Jahre alt, aber der hat immer noch unglaublichen Spaß. Und wenn ich aus dem Tiefkühler die Otterlosung hole, dann steht der schwanzwedelnd neben mir und freut sich, dass wir irgendein Training machen oder so.
Ja, das finde ich auch so, so wichtig, dass die Hunde dann nicht einfach aussortiert werden und gesagt wird, wir haben jetzt einen Nachwuchshund und dann der alte ist vielleicht nicht mehr so gut oder nicht mehr so ausdauernd, sondern dass das Bedürfnis trotzdem noch befriedigt wird. Würdest du auch das auch so sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss es einfach irgendwann an die körperlichen Einschränkungen anpassen, die so ein Hund nun mal im Alter hat. Aber auf jeden Fall, der hat immer noch unglaublich viel Spaß, irgendwas zu machen. Und wenn ich ins Training gehe, für Fischotter zumindest, dann nehme ich ihn immer mit und dann darf er immer mittrainieren, egal ob er gerade aktuelle Projekte hat oder nicht. Aber er darf immer irgendwas mitmachen. Natürlich, wenn ich jetzt im Feld unterwegs bin für Molche, dann bringt es mir relativ wenig, ihn mitzunehmen, weil er nicht auf Molche trainiert ist. Aber wenn ich, wie gesagt, Fischotter mache, er ist immer dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Überprüfung möchte von einer Fischotterlosung, dann nehme ich nach wie vor meinen Bagheera, weil der eben ganz zuverlässig ist. Der sucht vielleicht nicht mehr 5 Stunden, aber der sucht zuverlässig mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und er zeigt mir das ganz zuverlässig an, weil er natürlich auch viel seltener im Einsatz ist und noch viel, viel mehr seinen Ball am Ende haben möchte.
Vielleicht zum Schluss, wenn sich jetzt Menschen für die Art der Arbeit interessieren, die du machst, oder sich da einfach informieren möchten, weil es ja auch ein mega spannendes Thema ist, hast du da vielleicht einen Tipp, wo sie mehr Informationen finden oder vielleicht auch über die Arbeit, die du machst?
Also meine Arbeit kann man auf jeden Fall nachlesen, zum einen unter monitoring-docs.de. Das ist meine kleine Firma, die ich habe, um sozusagen dieses Angebot auch für Naturschutzvereine oder für Fischereivereine anbieten zu können. Und die größeren wissenschaftlichen Projekte, die findet man bei uns auf den Projektwebseiten. Also am besten, man googelt mal nach Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und Artenspürhund. Da kommt man relativ sicher auf unseren Projektseiten raus und da kann man ganz viel über die größeren wissenschaftlichen Projekte lesen, zum Beispiel die Molchforschung oder die Teichwirtschaft mit den Fischottern. Da kann man wirklich sich viel, glaube ich, informieren. Ansonsten, wenn man generell wissen möchte, was so in Deutschland passiert, dann gibt es auch einen Verein, bei dem man nachschauen kann, der heißt Wildlife Detection Dogs und die Website ist wildlifedetectiondogs.org. Und dort kann man mal schauen, was sonst noch für Hunde ausgebildet werden. Es sind ein paar Hunde vorgestellt, ein paar Zielarten vorgestellt, was alles möglich ist. Da stehen natürlich auch viele Kontaktpersonen da, wenn man sich da informieren möchte, der Vorstand, aber auch spezielle Ländergremien. Wir haben zum Beispiel Mitglieder aus anderen Ländern, wie Österreich oder Polen. Und genau, was dort dann sozusagen passiert, aus der Schweiz haben wir übrigens auch viele aktive Mitglieder. Dann kann man dort mal nachschauen und das ist, glaube ich, so für Deutschsprachige die schönste Quelle aktuell.
Ja, eine letzte Frage habe ich noch, die mir jetzt gerade so gekommen ist. Wenn jetzt jemand zuhört und denkt, mein Hund könnte sich eignen, gibt es da eigentlich Möglichkeiten, sich bei euch zu melden? Oder sagt ihr, nee, wir nehmen so aus Privathand dann keine Teams mit auf?
Das ist immer relativ unterschiedlich, ob es Projekte gibt, die sich dafür gerade eignen. Also es gibt durchaus immer mal Projekte, wo, ich sag mal, Bürgerwissenschaften gefragt sind. Das sind also Leute, die sich selber in ihrer Freizeit gerne dafür engagieren, zum Beispiel für Artenschutz. Und dann kann man durchaus auch Glück haben, in so ein Projekt mit einzusteigen. Also wir selber haben jetzt eins gestartet, was hoffentlich bald auch in die Trainingsphasen geht, wo wir mit Bürgern und deren Hunden nach invasiven Pflanzenarten suchen. Und da geht es im Prinzip in erster Linie darum, dass Bürger und Hund Spaß haben und in zweiter Linie darum, dass wir ein paar Daten zu invasiven Pflanzen sammeln. Da geht es nicht darum, dass der Hund den kompletten Tag ausgelastet ist, dass der Hund eine hundertprozentige Leistung zeigen muss und immer 100% korrekt sein muss, weil dafür brauche ich dann wirklich die Spezialisten. Aber um sich im Prinzip dort mit einzubringen und einen Beitrag zu leisten, da gibt es tatsächlich immer mal kleinere Projekte und da am besten entweder über die Vereinswebseite informieren oder dann eben für diese invasiven Pflanzen zum Beispiel auch bei uns auf der Seite vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung informieren.
Ja, super. Das ist doch ein schöner Anreiz, falls jetzt jemand dabei ist. Ich kann es mir mit meinem Hund, wie gesagt, nicht vorstellen. Einmal, weil ich glaube, ich die notwendige Präzision und die Geduld da nicht mitbringe. Also ich sage auch von mir, ich bin zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Hund hätte, der an Obedience Spaß hätte, das wäre die Strafe meines Lebens, weil ich, also diese Präzision und dieses kleinteilige Training und dieses da, die Pfote genau dahin, das ist einfach nichts,
was mir Spaß macht. Oh, das
habe ich auch nicht. Ja, okay, das beruhigt mich. Ich hoffe immer, dass wir uns nochmal treffen können und dass ich da auch mehr von dir lernen kann, wie man das wirklich gut umsetzt, weil die Erfahrungswerte sind da wirklich, das ist was ganz Wertvolles und das ist super interessant auch für mich. Ja. Mhm. Okay, dann sind wir schon am Ende angekommen. Ich danke dir sehr, sehr, dass du hier uns berichtet hast über euren Werdegang, aber auch, was ihr aktuell macht und wie das so aussieht, wie das so ist, wenn man einen Hund hat, der wirklich einen Job braucht und auch möchte. Und ja, vielen Dank, dass du hier dabei warst.
Ja, danke dir.
Das war die Folge zum Thema Artenspürhunde mit der Annegret. Ich habe, obwohl ich schon wirklich lange mit der Annegret in Kontakt bin und den Bagheera auch persönlich kenne und in seiner Anfangszeit begleitet habe, immer wieder total fasziniert, was ich in diesen Gesprächen alles noch so mitbekomme. Also viele Dinge wusste ich auch gar nicht, wie gesagt, obwohl ich die beiden schon wirklich lange kenne. Und besonders schön finde ich auch den Ansatz von Annegret, die ja Wissenschaftler, Ökologin und Biologin ist, zu sagen, ich nutze die natürlichen Bedürfnisse und das biologisch angelegte Bedürfnis des Hundes zu suchen für meine Arbeit und für meine Fragestellung und da auch die Wildtiere nicht aus dem Blickfeld zu verlieren. Denn wenn sich ein Hund durch so ein Wildgebiet bewegt, dann ist das natürlich für die Wildtiere bedrohlich. Und da muss ich ganz, ganz sorgfältig sein, dass mein Artenspürhund auch lernt, diese Wildtiere dann so zu suchen, dass die nicht gefährdet werden. Ne? Wie sie betont hat, dass der Hund in dieses lebende Tier dann eben nicht reinbeißt oder das versucht zu apportieren oder dergleichen. Ja, ich bin wirklich total froh, dass Annegret sich bereit erklärt hat, hier mit mir darüber zu sprechen. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn das so ist oder wenn es auch nicht so ist, bitte hinterlasst mir einen Kommentar oder schreibt mir auch persönlich an nadine@imherzenhund.de, wie es euch gefallen hat und ob euch solche Folgen zu Hunden, die vielleicht eine bestimmte Arbeit auch machen und wo ihr einen Einblick bekommt in deren Arbeitsalltag, ob euch sowas auch gefällt und ob ich sowas auch zukünftig mehr in die Hundegeschichten mit aufnehmen sollte. Ganz allgemein würde ich mich sehr freuen, wenn ihr Themenwünsche habt, dass ihr mit ihr auch zukommen lasst, weil ja, es ist einfach viel schöner, wenn ich weiß, was ihr gern hören wollt und dazu dann euch Folgen zur Verfügung stellen kann und ganz interessante Gesprächspartner finden kann. Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen. Es war spannend und ihr fühltet euch unterhalten. Es war eine schöne Folge auch für euch. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch mit eurem Hund noch einen ganz wundervollen Tag. Bis bald.